Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des deutschen Ravens Podcasts German Flock Talk. Okay, das machen wir nochmal neu. Ich musste mal kurz überlegen, wie haben wir uns jetzt nochmal genannt?
Ja, eigentlich.
Mayfield the throw, under pressure, his pass is intercepted! C.J. Mosley picks it off, the Hayes in the barn, and the Ravens are in the playoffs! Deflected and intercepted at the 40-yard line. Jimmy Smith. Jackson throwing down the seam. He's got his rookie tight end. Andrews. He's at the 30-yard line. Jets a tackle. 20, 10, 5. Touchdown, Ravens.
Good. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des deutschen Ravens Podcast The German Flock Talk. Mit mir an meiner Seite heute wieder der Manuel Harleit. Guten Tag.
Ich grüße dich und alle da draußen.
Manuel Vögel lässt sich weiter entschuldigen. Er ist ja voll in der Arbeit drin und wir hoffen, dass er bald wieder dabei ist. Nehmt es uns nicht übel, dass ihr heute wieder mit uns beiden dieses Vergnügen habt. Und ja, wir gehen nochmal ganz kurz auf das Spiel von den Ravens gegen die Houston Texans ein, das mehr als zufriedenstellend war. Also das war ja wieder eine grandiose Show. Und dann wollen wir einen großen Teil dazu verwenden, auf das kommende Spiel zu schauen gegen die Los Angeles Rams, Montagnacht oder Dienstagmorgen zu unserer Zeit. Ja, Manuel, ein kurzes Fazit zu dem Spiel gegen die Texans, wie immer. Was sagst du? Ein kurzer Satz.
Ja, wir wiederholen uns langsam schon eigentlich. Genial, war ein super Spiel. War, glaube ich, doch überraschend, dass wir es dann so gut dominiert haben. Haben doch viele enger erwartet, ne? Vor allem, was mir natürlich wieder gefallen hat, war eigentlich, dass jeder sagte, oh, das wird ein Mords-Shootout, also irgendwie 30 zu 28 oder ähnlich hoch. Und dass dann unsere Defense so genial gespielt hat, war natürlich dann für mich persönlich das Highlight. Offense ab dem zweiten Viertel wieder grandios. Wie gesagt, wir wiederholen es ja ständig. Was wollen wir denn auch sagen? Lamar, Tight Ends und Co. und Running Backs, unglaublich. Spitzenspiel. Und mittlerweile ist ja sogar, ich sag mal, die ganze NFL auf den Trichtern gekommen, dass wohl wir das beste Team der Liga momentan sind. Ich möchte den Hype eigentlich nicht so groß haben, weil du weißt ja, wir sind immer eher die Underdogs. Deswegen mag ich das eigentlich nicht so. Und auch wir werden bestimmt wieder irgendwann das nächste Spiel verlieren und dann wird sich das wieder abkühlen.
Ja, also da hast du vollkommen recht. 41 Punkte wieder gemacht. Ich glaube, das war das erste Spiel von Deshaun Watson, der seit gefühlt 33 Spielen, wo er ein Spiel wieder verloren hat, mit, ich glaube, mehr als zwei Possessions Unterschied. Also sonst sind es immer knappe Niederlagen der Houston Texans. Jetzt eine deutliche, hätte ich nicht gedacht, dass wir so entspannt wieder vor dem Fernseher sitzen können im vierten Quarter, mit dem Sieg rechnen können. Das hat schon wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja, genau. Und wie gesagt, also gerade auch Defense-Seite, ne, die Statistiken sprechen ja eh für sich. Ich glaube, die brauchen wir nicht mehr wiederholen. Allein die Sacks-Anzahl ist ja so immens hoch, auch für unseren Pass-Rush jetzt, der ja eigentlich wirklich nicht so der Knaller ist. Aber selbst die Jungs werden immer besser und die Coverage-Sacks, sage ich mal, waren diesmal natürlich immens hoch. Allein schon hier der erste oder ja einer der ersten Drives von Deshaun Watson, wo er den ja eigentlich, naja, fast 10 Sekunden den Ball hält und rumspringt wie ein Hase in der Pocket. Ich meine, das geht auf seine Kappe, das ist ganz klar. Aber man sieht auch in den Coaches-Camps, er hatte wirklich keine Chance. Es waren alle so lange gedeckt.
Ja, dann lass uns doch direkt erstmal ganz kurz auf die Defense schauen. Einfach mal kurz überblicken. Du hast jetzt ja schon mit angefangen. Wir haben Deshaun Watson 7-mal gesackt. Er musste 10-mal, wurde er noch gehittet, kurz nachdem er den Ball losgelassen hat. Und du hast jetzt eben schon den Fumble, den Strip-Sack von Matthew Judon angesprochen. Mit dem Coverage-Sack. Das ist ja auch grandios. Also wir reden hier davon, dass die Cornerbacks den gegnerischen Receiver 10 Sekunden lang gedeckt haben und er hatte immer noch keine Anspielstation. Und ich meine, 10 Sekunden sind im Football eine gefühlte Ewigkeit.
Ja, Welten. Also unfassbar Display. Wie gesagt, klar, Watson kann einfach wegwerfen, wenn er vernünftig genug wäre. Aber das ist ja einer seiner Schwächen, glaube ich, dass er grundsätzlich den Ball zu lange hält.
Ja, wir haben 54 Tackles gesetzt, haben 9 Tackles for Losses gehabt. Wer ist dir in dem Spiel, wo du sagst, machen wir es heute ein bisschen anders? Wir sagen so 3 Stars of the Game. Ich denke, okay. wir müssen jetzt gar nicht so viel die einzelnen Positionsgruppen durchgehen und sagen, der war gut, der war, da waren Schwächen. Ich würde sagen, wir sagen einfach beide 3 Stars of the Game. Und damit sollte sich das Thema abgehakt sein und dann sollten wir aufs neue Spiel gucken. Genau, fangen wir mit dem Dritten an. Wer ist dein dritter Defense-Spieler?
Der dritte Defense-Spieler für mich ist in dem Fall Earl Thomas, weil er so unauffällig auffällig war, wie ich immer ganz sage. Ja, der hat die Mitte zugemacht, er ist kaum angeworfen worden, hat 2 Deep Shots verhindert vom Watson. Also alles, was über die Mitte kam, war safe. Und genau diese Unauffälligkeit ist ja das, was ein Free Safety eigentlich ausmacht. Dass er einfach nicht angeworfen wird. Und das hat er hervorragend gemacht. Also ich fand ihn wirklich, gerade in den Coaches Cam, sehr auffällig. Da sieht man es halt auch besser. Ist für mich mein dritter MVP auf Seiten der Defense.
Alles klar. Für mich wieder Brandon Williams, der dritte. Mhm. Wieder ein sehr auffälliges Spiel gehabt. 1 Sack, 1 Tackle for Loss. Und ein QB-Hit. Gerade durch die Verletzung von Michael Pierce steht er ja immer häufiger auf dem Feld. Und das sollte man auch auf jeden Fall mal würdigen. Hat wieder sehr, sehr gut gespielt. Nummer 2.
Bei mir auch wieder Secondary Marcus Peters. Grandios. Grandioses Spiel auch. Gerade der 40-Yard-Pass auf Hopkins, den er da wunderschön rausgeschlagen hat. Genial. Alles andere, was er gemacht hat, auch bombenmäßig. Und auch sein Shit-Talk mit, Hopkins war genial, wie man so im Nachgang ja erfahren hat, durch unterschiedliche Medienkanäle.
Ja, vor allem, dass er auch erst am Ende dann zugeschlagen hat und nicht am Anfang sich damit beirren lassen hat.
Genau, also ja, Marcus Peters für mich auf 2.
Ja, ich gehe auf Nummer 2 mit einem Rookie, also Linebacker Jalen Ferguson. Für mich sein bestes Spiel in dieser Saison bisher. 4 Tackles gehabt, 1 Sack. Ne, ich meine, dann hat er noch den Fumble recovered, den Judon geholt hat und 2 Tackles for Loss und noch ein QB-Hit. Ferguson war sehr, sehr auffällig, auch immer wieder in der Nähe vom Quarterback. Hat geschafft, ihn in der Pocket zu halten, was gerade bei einem gewissen Deshaun Watson sehr, sehr wichtig ist, dass er halt nicht nach außen gehen kann. Das hat er sehr gut gemacht. Ich erinnere mich vor allen Dingen dann an seinem einzigen Sack, wo er dann das so verhindert hat, dass er nach außen gehen muss und dann musste Deshaun Watson in die Pocket raus, rein und wollte dann nach außen scramblen und dann war er da. Ja, wie gesagt, für mich sein bestes Spiel und absolut verdient Number 2 Star. Nummer 1.
Ja, yeah, das ist jetzt ganz witzig. Also bei mir ist die Nummer 1 Matthew Judon, Schrägstrich ja. Jalen Ferguson. Weil, ja. Wie du es gerade alles schon erwähnt hast, und der Jalen Ferguson, wie gesagt, dafür, dass er der Rookie ist, der hat für mich so diese Ehren-1 mitbekommen, weil ich halt gerade finde, dass die Steps, die er macht, extrem gut sind. Also ja. Wahnsinn. Ich habe richtig gerade Spaß mit dem Jungen. Und ich sag nur, wartet auf den aufs nächste Jahr, wenn der dann die eine richtige Offseason hat. Boah, da kann richtig was Grandioses auf uns zukommen, aber hat, wie gesagt, er lernt unglaublich schnell. Und wir können froh sein im Prinzip durch die Verletzungen, dass er die Spielzeit bekommt. Und es tut ihm richtig gut. Deswegen ist er bei mir so mit auf der 1 einfach so als Ehren-MVP. Dann, wie gesagt.
Aber wir müssen über das Spiel von Matthew Judon
reden. Richtig, genau.
Was war das für ein Monster-Game? Also nur mal kurz: 7 Tackles, 2 Sacks, 4 Tackles for Losses und 4 QB-Hits. Also der war ja immer da.
Ja, gefühlt war er bei jedem Spielzug beteiligt. Er war, ja, der war irgendwie unblockable. Der war absolut unaufhaltsam. Also der wird auch, ich weiß gar nicht, was mit ihm los ist. Der wird immer grandioser. Jetzt vor allem jetzt im Laufe der Saison wird er immer stärker auch. Hat natürlich, wie gesagt, immer was mit der Secondary bei uns zu tun. Das ist ja, aber das wussten wir ja von vorher schon. Aber er wird individuell auch immer, immer stärker. Und was jetzt natürlich auffällig ist, bisher bei den Spielen, finde ich, konnte man ihn noch so ein bisschen verstecken, ne? Wenn du die Statsheets nicht so dermaßen jetzt überrennst wie jetzt in dem Spiel, dann bleibst du auch ein bisschen unentdeckter. Aber wenn jetzt dann selbst schon unsere Freunde von den Texans, Germany, in ihrer Analyse schon berichten, dass Judon ein Beast ist, ja, wenn es die dann schon drin haben, ist es letzten Endes vorbei, ne? Also den Jungen, der wird ordentlich bezahlt werden, diese Offseason.
Auf jeden Fall. Also es war echt ein Monster-Game von Matthew Judon. Was mich auch sehr persönlich für ihn freut.
Absolut.
Ja, dann, bevor wir jetzt mit die Defense beenden, habe ich noch 3 Storylines für dich, die du mal bitte kommentierst. Die erste, die Ravens führen die Liga in Roughing the Passer-Flaggen an. Warum? Oder müssen wir uns Sorgen machen?
Nö, ganz klar nicht. Weil die Roughing the Passer-Flagge ja eh so eine Geschichte ist. Also die ist ja 50-50, sag ich mal. Und die wird halt mehr geschmissen. Das ist ja letztes Jahr schon so und dieses Jahr auch so. Ich finde eher, es zeugt doch davon, dass wir immer noch späte Hits eigentlich haben, die halt, wie gesagt, nach je nach Referee-Auslegungssache halt auch mal eine Roughing the Passer-Flagge sind. Also sehe ich jetzt nichts Negatives. Ich sehe auch keine, irgendwie, wie sagt man, Undiszipliniertheit sehe ich überhaupt nicht. Gerade die Brandon Williams-Flagge, wann waren die? War das dieses Mal oder letztes Mal? Ich weiß es jetzt schon
gar nicht.
Die war
dieses Mal.
War dieses Mal, ja, bitte. Was? Bitte zur Hölle, das war keine. Aber damit müssen wir uns
abfinden. Er geht mit dem Ellenbogen ins Gesichtsgitter rein, ne? Also gegen Helm. Ja, ob jetzt absichtlich oder nicht, ne? Kann man drüber diskutieren.
Kann man drüber diskutieren, ja. Aber wie gesagt, also ich sehe da jetzt gar kein Problem. Also das ist jetzt was, die Flagge, die stört mich jetzt überhaupt nicht.
Okay, dann einmal kurz den Auftritt der 2-9, Justin Ellis und Domata Pecco Senior, kommentieren. Also Justin Ellis, 3 Tackles gehabt in dem Spiel und Domata Pecco, 2 Tackles.
Mhm. Ja, also hervorragend. Wieder 2 Jungs von der Straße geholt als Ersatz für den verletzten Pierce. Gerade Domata Pecco war ja sofort mit drin, also im First Line-Up. Hat hervorragend die Mitte dicht gemacht zusammen mit Williams dann, oder auch wenn er für Williams dann noch drin war. War insgesamt, glaube ich, 21 Snaps von jedem. War top. Also wie gesagt, die haben das ganze Jahr noch nicht gespielt. Waren Free Agents, kommen rein und machen sofort das Run-Game safe dicht ohne Pierce. Also, ja, geholt, gefunden, geholt und erfolgreich, würde ich sagen.
Ja, ich habe mal gerade geguckt. Also Pecco hat, jetzt muss ich mal kurz suchen, Pecco mit 22 Snaps und Justin Ellis mit 21 Snaps.
Ja, genau. Irgendwie so habe ich es doch in Erinnerung gehabt.
Genau.
Ja, also wirklich, ja, was willst du sagen? Sie spielen nicht, sie kommen und spielen nach 2-3 Tagen, spielen die mit und sie machen die Löcher dicht. Also, was willst du denn mehr?
Ja, dann der letzte, Chuck Clark, war in der Secondary, ich will nicht sagen der schlechteste, aber er wurde immer wieder vom Gegner gesucht. Gerade auch, ne, du hast natürlich mit Jimmy Smith, Marlon Humphrey und Marcus Peters 3 klasse Cornerbacks, die du nicht so gern suchen möchtest. Ja, was ist so deine Einschätzung dazu?
Ja, gut, also irgendwo findest du ja irgendwo mal eine Schwachstelle. Ne? Schwachstelle ist er mit Sicherheit nicht. Muss halt immer auch bedenken, dadurch, dass er doch so arg zur Line of Scrimmage doch dann spielt, und eigentlich immer so einen Inside-Linebacker dann übernimmt mit, wird er auch gern natürlich an der Neve dann mal erwischt, sag ich mal. Ja, war sicherlich an diesem Tag der auffälligste, 5 Targets, 3 Catches. Ja, aber was er macht, also im Zusammenhang mit Peters auch die Kommunikation, wie man schön beobachten kann, ist weiterhin grandios. Und was mir dazu noch gerade einfällt, ist in dem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dann auch in der Coaches Cam oder auf Twitter-Nachrichten vielleicht, wie Marcus Peters, wie oft er Motions erahnt hatte. Also da gab es ein paar geile Tweets auch, wie oft er winkt schon seinen Kollegen, hey, jetzt geht's gleich darüber und es geht über da, und eine Sekunde später macht Watson eigentlich das Zeichen für seinen Wide Receiver, eben für die Motion. Also das ist sehr witzig auch gewesen.
Alles klar, dann würde ich sagen, schließen wir die Defense direkt ab. Ich denke, viel mehr gibt es nichts zu sagen. Switchen wir zur Offense rüber. Mal kurz einen Überblick. Wir haben mit der Offense 491 Yards. Ja, ich sage jetzt mal erarbeitet, hatten 25 First Downs, den Ball 36 Minuten 19 Sekunden in unseren Reihen gehabt, sage ich mal, und dabei 5 Touchdowns gemacht und den Ball nicht einmal hergegeben, weder per Fumble noch per Interception. Ja, im Groben und Ganzen kann man wieder sagen, das war ab dem zweiten Quarter eine grandiose Offense-Vorstellung. Die Texans hatten meines Erachtens überhaupt keine Antworten darauf. Ja, Sacks haben wir auch keine zugelassen. Ja, wie beschreibst du unsere Offense?
Ja, unglaublich. Unstoppable, würde ich sagen, ist gar nichts, ne? Auch wenn das jetzt ab und zu uns zugeschrieben wird, das halte ich für zu hoch gegriffen. Alles ist, kann man irgendwie stoppen, muss bloß der erste Richtige den richtigen Gameplan dazu finden. Aber es war wieder absolut grandios. Und ich weiß gar nicht, wo man da auch anfangen will. Wen will man denn noch alles lobhudeln? Also die komplette O-Line. Die O-Line spielt so wahnsinnig gut. Also wirklich, da ist ja jeder auf einem Level momentan, der seinesgleichen eigentlich sucht. Also für mich momentan sogar, ich will es fast behaupten, mit die beste O-Line in der NFL. Weil
kein Quarterback-Sack diese Woche.
Genau. Wir haben ja nachher vielleicht noch eine andere Statistik, wo wir drüber reden können dann, wo das auch wieder mit einfließt. Ja, also gigantisch. Und dann weiterzugehen über die Running Backs. Gus Edwards, Mark Ingram, Wahnsinnsspiel auch wieder gemacht. Vor allem Ingram mit den genialen Catches, die er hat. Und auch mit seinen 2 Touchdowns, wo er da hatte. Also wirklich super. Tight Ends, ja, selbes Spiel. Wenn sie gebraucht werden, sind sie da. Im Blocking absolut Monster. Wenn du das einzigste Haar in der Super eigentlich suchst, sind es eigentlich die Wide Receiver, die halt eben wieder absolut unauffällig waren. Außer, dass Seth Roberts seinen ersten Touchdown bekommen hat. Aber ansonsten komplett eigentlich im Großen und Ganzen wenig angeworfen werden auch. Und vielleicht das Einzige, was ein bisschen untergeht in der Bewertung einfach. Aber ansonsten Running Backs, Tight Ends, O-Line, Jackson, für mich alle Note 1 mit Sternchen.
Ja, aber gerade so die Wide Receiver muss ja auch jetzt mit ihren Blocking Skills nochmal beachten. Also gerade der letzte Touchdown-Run von Gus Edwards, wo der Miles Boykin da, ich sag jetzt mal 30 Yards downfield, den Cornerback perfekt blockt, dass Gus Edwards da noch in die Endzone rein kann. Das war auch schon ein mega Block und auch ein quasi Highlight-Tipp für Miles Boykin. Aber ansonsten hast du recht. Mich freut es natürlich sehr für Seth Roberts, dass er endlich seinen ersten Touchdown bekommen hat. Was man jetzt gelesen hat, war das so ein wichtiger, oder ja, ist es ein richtig guter Locker-Room-Guy, der wohl immer wieder bei den Meetings von den Tight Ends und Running Backs teilnimmt, um das Blocking besser zu verstehen. Und es war wohl die wichtige Aussage oder ein wichtiger Punkt von Lamar Jackson, ihm einen Touchdown zu geben. Und wie gesagt, es war auch ein sehr schöner Touchdown, kein leichter Catch. Ja, freut mich, dass auch er in das Spiel eingebunden werden kann.
Ja, absolut. Ich meine, dass, wie gesagt, dass die Receiver blocken müssen, dass sie auch können, ist ganz klar. Wie gesagt, das erste Viertel war ja etwas seltsam, sage ich mal. Einige Bälle überworfen, beziehungsweise sind die Receiver nicht weitergelaufen, gerade Boykin. Es waren ja ein, zwei Dinger dabei.
Ja, auf jeden Fall.
Wie gesagt, das Haar in der Suppe zu suchen, wollen wir jetzt auch nicht machen, brauchen wir gerade nicht.
Ja, Lamar Jackson im ersten Quarter 1 für 6 gegangen von Pässen, also einen Pass angebracht, 6-mal versucht und danach dann nur noch 16 von 18 Pässen angebracht mit 4 Touchdowns und keiner Interception. Das war dann schon wieder mega stark. Also er war ja 2 Incompletions über 3 Viertel. Habe ich mich auch gefragt, wo sind wir hier?
Genau.
Das ist ja grandios.
Ja, und dann wieder ganz kurz noch, Highlight Run, der nächste, oder?
Ja, der nächste.
Der nächste Highlight Run mit 6, 7, 8 Houston Defender, die ihn nicht erwischen oder er volle Lotte dagegen hält. Ja,
können wir direkt. Vor allen Dingen, er war ja schon quasi hinter der Line of Scrimmage getackelt. Ja, genau. Er war ja schon an ihm dran.
Ja, also ja, der nächste Highlight Run, der nächste Verrückte, wo wir da hinzufügen können. Ja, also das können wir, glaube ich, so abschließen, das Ganze.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir es wie in der Defense. 3 Stars of the Game. Fangen wir mit Nummer 3 an. Manuel, wer ist deine Nummer 3?
Meine Nummer 3, so. Also wie gesagt, eigentlich würde ich hier gern die O-Line damit reinnehmen. Deswegen mache ich das einfach so. Die Nummer 3 ist für mich die komplette O-Line.
Okay.
Ja, was soll ich das sagen? Also, weil ich finde, die haben es erwähnt einfach, weil so dieses, ja, ich hätte jetzt wirklich noch 3 andere Spieler, wo Einzelleistungen hätten, aber ich finde, die O-Line war so grandios wieder. Deswegen, ich muss mal für die O-Line stimmen, einfach mal Nummer 3. Auch wenn jetzt der Pass-Rush von Texas ganz klar zahnloser ist, ohne JJ Watt, müssen wir natürlich berücksichtigen. Traumjob, Blocking in allem, top. Für meine Nummer 3.
Alles klar. Ich gehe mit unserem Tight End, Mark Andrews, als unserem Nummer 3 Star. 4 Catches bei 4 Targets, 100%. Also 75 Yards, ein Touchdown. Und auch gerade der Touchdown, das Touchdown-Pass von Jackson auf Andrews war wieder mega stark. Und das zeigt dann wieder, wie zuverlässig er ist. Und ja, freut mich für ihn, dass er dann wieder der Go-To-Guy sein konnte. Definitiv. Nummer 2.
So, Nummer 1 könnte man bei mir eigentlich theoretisch auch einfach auswechseln oder hin und her schieben, wie man möchte. Deswegen gehe ich jetzt mit der Nummer 2, Lamar Jackson. Ich glaube, ja, jegliche Erklärung entfällt. Nach dem, wie gesagt, ersten schwachen Quarter dann Wahnsinnsleistung. Egal ob Würfe oder sein Laufen. Für mich ganz klar die Nummer 2 und weiterhin in dieser MVP-Sache natürlich voll involviert mit. Aber ich muss ihm da auch ein bisschen recht geben, weil er will ja da eigentlich auch nicht so viel von wissen. Er will Spiele gewinnen, er will einen Super Bowl und das mit dem MVP ist ihm, glaube ich, auch relativ egal. Und so sehe ich das eigentlich auch. Auch wenn es schön ist, dass er in dieser Konversation mit dabei ist.
Tja, das wäre auch meine Nummer 2 gewesen. Du hast jetzt alles gesagt. 10 Läufe wieder gehabt für 79 Yards. Wieder die 60 plus geknackt. Ich glaube, jetzt in jedem Spiel hatte er über 60 Yards erlaufen. Noch eine witzige Sache nebenbei. Er führt hier quasi gerade das Rating für den Pro Bowl an. Also hat die meisten Stimmen bisher von den Zuschauern mit irgendwie fast 150.000 oder hat er die sogar geknackt? Ich weiß es nicht ganz genau, aber auf jeden Fall hat er einen deutlichen Vorsprung vor dem Zweitplatzierten im Pro Bowl Rating. Freut mich sehr für ihn. Zeigt irgendwie seine Leistung und auch ein bisschen so den Hype, den es um Jackson im Moment gibt. Ja, Nummer 1.
Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wer dann deine Nummer 1 ist. Ich sag mal kurz meine Nummer 1 und wenn du dieselbe hast, dann darfst du einfach anfangen.
Okay.
Meine Nummer 1 ist Mark Ingram.
Ja, meine auch.
Okay, alles klar.
Aber da müssen wir auch echt nicht viel zu sagen, weil es ist so die logische Folge. Mark Ingram, wieder der Power Runner gewesen, den wir kennen, durch die Mitte immer wieder Yards gemacht, obwohl Verteidiger an ihm dranhangen. 13 Läufe, 48 Yards. Sieht jetzt vielleicht für ihn nicht so gut aus. Ist ein Average von 3,7 Yards per Lauf. Aber diesmal war der halt auch im Passing-Game dabei. Also er hat ja 4 Targets gehabt, hat dann 3 Catches für 37 Yards. Das sind dann 12,3 Yards pro Catch und 2 Touchdowns. Und diese 2 Touchdowns waren halt wieder mega gut. Und was ihn allein schon zum Number One macht für dieses Spiel, war sein Touchdown-Jubel beim ersten Touchdown, genau, wo er da über den Rasen slidet. Und der eigentliche MVP des Spiels ist derjenige, der das Social Media von den Ravens macht und dann dieses eine Video da ins Internet gestellt hat.
Wunderbar, ja.
Das war grandios. Ich habe mich wirklich amüsiert.
Ja, wirklich gut. Naja, also wie gesagt, Mark Ingram, auch wenn jetzt seine Laufsets vielleicht gar nicht so herausragend sind, wenn man die einfach nur so liest, aber er macht genau die Yards. Wann wir sie brauchen, ist der wirklich der Power Runner, macht seine First Downs, dann die 2 Touchdown-Catches, wie gesagt, Wahnsinn vor allem. Er hat noch weit zu gehen gehabt, hat Leute aussteigen lassen, so wie ich es von ihm bisher auch noch nicht gesehen habe. Und das ist der Punkt eigentlich, worum ich sage, wow, der war extrem wichtig auch in diesem Spiel.
Ja.
Und ich denke, ich vermute es einfach mal ganz stark, dass du Wired schon gesehen hast, oder? Von uns? Oder
nee, tatsächlich noch nicht.
Tatsächlich noch nicht, okay. Dann weiß ich nicht, hast du die zufällig durch irgendwelche Twitter-Nachrichten oder ähnliches die Konversation mit ihm und Lamar auf der Bank dann gesehen gehabt schon?
Nein.
Okay, alles klar. Dann ganz kurz für alle, die es auch nicht gesehen haben. Die haben sich unterhalten während des Spiels und es muss wohl nach seinem zweiten Touchdown gewesen sein, genau, weiß es jetzt aber nicht. Auf alle Fälle fand ich es ganz, ganz stark, dass so jemand wie Mark Ingram, der jahrelang mit den New Orleans Saints Erfolg gehabt hatte, der ein wirklich gestandener Running Back ist, zu so einem jungen 22-jährigen Quarterback sagt, du inspirierst mich. Das muss, ich glaube, ich habe es immer auch nur angeschnitten gesehen, das muss auf den Bezug auf diesen Aussteigen von diesem Gegner beim zweiten Touchdown gewesen sein, eben, dass er jetzt auch so Jukes macht und so à la Lamar. Und das finde ich eine Sache ganz großartig, wenn so ein Spieler das zu so einem Jungen sagt, hey, du inspirierst mich. Allein, was das schon für das Team spricht. Ich glaube, das ist eigentlich ein Punkt, auf den wir eh noch ganz kurz nachher noch anreißen müssen, die Chemie, die gerade bei uns herrscht.
Ja, nee, habe ich jetzt nicht gehört und gelesen. Aber ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, wie er den Lamar Jackson auf der Pressekonferenz nach dem Spiel angekündigt hat.
Oh Mann, na klar.
Also ich habe jetzt auch einen Bericht gelesen, dass es viel wichtiger war, Mark Ingram zu holen in der Free Agency über Le'Veon Bell, einfach wegen dem Leadership, das er jetzt mit sich bringt. Und er macht ja diese Dinge, die wir von ihm erwartet hatten und dieses Leadership und jede Woche redest du darüber, wie mega das ist und ja auch, wie gesagt, wie er dann Lamar Jackson auf dieser Pressekonferenz angekündigt hat, das ist schon grandios und das macht Spaß. Man spürt quasi die gute Stimmung im Lockerroom und das ist sicherlich auch eine der Säulen zum Erfolg, den wir zurzeit haben.
Ja, und ich würde sogar sagen, dass es eine Säule ist, die momentan, außer, sage ich mal, von denen, so wie wir jetzt, wo wir etwas näher dran am Team sind, als andere mediale, sage ich mal, das ist ein ganz unterschätztes sogar, würde ich sagen. Ein unterschätzter Pfeiler vom Erfolg momentan.
Ja.
Und ja, ich sag mal, da kann man auch wirklich drüber sich unterhalten. Wenn wir jetzt vom Spiel eigentlich mal wegkommen, jetzt haben wir sie ja durch, alle drei. Selbst in der deutschen Landschaft, sag ich mal, sind ja jetzt viele, viele, viele jetzt auch dabei zu sehen, was bei uns läuft, sag ich mal. Und was leider für mich zu häufig fällt, ist, dass man alles auf Lamar runterbricht. dass Lamar derjenige ist in Bezug auf die Spielweise und man nicht seine charakterlichen Eigenschaften eigentlich mit einbezieht. Das ist das, was ich momentan sehr, sehr schade finde, weil ich sogar momentan meine, dass die charakterlichen Eigenschaften von ihm dieses Team so gefördert haben und so zusammenschweißen, dass dadurch das gesamte Team einen unglaublichen Schritt macht.
Ja. Das liest ja auch immer wieder, auch was Leadership und so im Lockerroom angeht. Und man darf ja auch nicht vergessen, wir haben immer noch eine sehr, sehr junge
also. Ja, also die Offense-Zukunft ist grandios mit unseren jungen Leuten, die wir haben. Wie gesagt, ich meine, dass die Defense jetzt auch noch für mich spielt die Defense ist jetzt auf dem Level angekommen, wo wir eigentlich sie gesehen hätten, sag ich mal, oder gesehen haben Anfang des Jahres. Durch die Ausfälle und, sag ich mal, Free Agents, wo wir jetzt noch geholt haben, sind wir jetzt auf diesem Level. Unsere Secondary ist fucking unfassbar. Und wir haben momentan eine Defense und eine Offense, die so ausgeglichen ist, dass ich auch sage, wir sind momentan das ausgeglichenste Team der NFL und dadurch wahrscheinlich auch das Beste.
Genau. Das hört man ja auch immer wieder, dass wir inzwischen das beste Team der NFL sind. Wir waren in der Woche 1 bis 4, hatten wir 395 Yards pro Game zugelassen. Das war die 27. Defense in der NFL. Seit Woche 5 nur noch 291,2 Yards. Also wir haben uns fast um 100 Yards pro Game verbessert. Und damit Nummer 6 overall. Also dass wir dieses Jahr nicht die Number 1 overall Defense haben, das war uns allen klar.
Ja, das werden wir auch jetzt, auch nachdem wir jetzt so gut spielen, nicht mehr erreichen können, weil wir einfach, das geht einfach nicht mehr. Das ist eine Saisonleistung und die schaffst du auch nicht mehr. Da müsstest du wahnsinnig viele Spiele jetzt bei 200 Yards haben. Und das ist utopisch und das kann auch nicht mehr das Ziel sein. Aber wenn man jetzt mal so das bereinigt anschaut, sind wir jetzt genau auf diesem Weg wieder eine Nummer 1 Defense eigentlich zu sein, auch wenn es es momentan nicht mehr so darstellen lässt in den Stats, sage ich mal.
Ja. Genau. Ja, dann schauen wir in die Zukunft auf das nächste Spiel. Haben wir gesagt, wir wollen gerne mal ein bisschen mehr Zeit darauf verbringen. Wir fahren nach Los Angeles zu den Rams. Die Rams zurzeit 6-4, wenn ich mich jetzt nicht vertue.
Ja, bist du richtig, 6-4.
Bin ich richtig, sehr gut. Da, man könnte meinen, ich kenne unseren zukünftigen Gegner. Fangen wir erstmal so mit ein paar Quick Notes an. Injury Report, was sagt der?
Auf unserer Seite sind wir gut dabei. Ist eigentlich nur Stanley und Moment. Pierce war es, glaube ich, wo angeschlagen sind, theoretisch. Es ist also der ist schon größer noch, aber das sind alles, wie gesagt, Ingram hat frei gehabt, Williams hat frei gehabt. Die einzigen, die eigentlich wirklich, wo man Gedanken machen drüber müssen, ist Pierce. Und ist Stanley, wobei jetzt schon auch so, was man hört aus dem näheren Umfeld, Stanley definitiv spielen wird. Und bei Pierce ist wirklich eine Game-Entscheidung ist. Vielleicht schont man ihn noch. Aber wahrscheinlich, wenn es hart auf hart käme, könnte er vermutlich, sage ich mal, spielen.
Alles klar. Dann werden die Ravens Color Rush für die Primetime auspacken. Das heißt, die Montagnacht oder Dienstagmorgen werden wir das Vergnügen, in den Colored Rush Jerseys zu kommen, was schon mal ein gutes Zeichen ist und quasi ein automatischer Win für uns ist, weil die Ravens 3-0 sind, wenn sie die Color Rush anhatten. Also 2016 gegen Cleveland 28-7 gewonnen, 2017 40-0 gegen Miami gewonnen und 2018 34-17 gegen Oakland gewonnen. Alles mehr oder weniger souveräne Siege. Könnte von mir aus am Montag auch so laufen. Color Rush für die Ravens. Dann, was auch automatisch bedeutet, dass die Rams auch ihre gelben Color Rush anhaben. Da hatten sie ja letztes Jahr gegen die Kansas City Chiefs ihren Shootout mit dem 54-51.
Richtig.
Müsste jetzt nicht so viele Punkte sein, aber wenn es ein offensives Spektakel wird, wäre schon was Feines. Mit dem besseren Ende natürlich für die Ravens.
Ja, auch wenn ich es jetzt nicht glaube, aber darauf kommen wir ja gleich zu sprechen.
Ja, genau. Dann spielen wir, ja, wie ich schon sagte, Montagabend laut amerikanischer Zeit um 8.25 Uhr, was dann hier 2.25 Uhr ist, im Colosseum in Los Angeles. Ja, gehen wir auf den nächsten Gegner ein. Wovor hast du am meisten Angst?
Also, es ist so, am meisten Respekt muss man natürlich vor der Defense haben, die dieses Jahr definitiv bei LA ja das Prunkstück mehr oder weniger ist. Sie ist, wie ich finde, ein Ticken schlechter, kann man vielleicht nicht sagen, aber sie war bisher nicht ganz so gut wie das letzte Jahr, wobei man dann sagen muss, die Akquisition, die sie natürlich jetzt gemacht haben mit Ramsey, hat sich auch schon bei ihnen ausgezahlt. Und wenn man mal rein eigentlich die Namen liest, was auf diese Defense an Star Power auch herrscht, ist es natürlich schon immens. Also da bin ich auch mal gespannt, wie lange sie das jetzt noch aufrechterhalten können. Ich denke mal, dass die LA Rams da spätestens nächstes oder übernächstes Jahr in gewaltigen Geldnöten auch kommen werden. Und das Prunkabteil sicherlich ist die Front Four mit allen voran. Klar, Aaron Donald ist klar, aber auch Clay Matthews ist da. Dante Fowler spielt noch mit. Also zwei Edge Rusher, wo wirklich sehr gefährlich sind.
Ja, du hast ja eben die grandiose Offensive Line von uns angepriesen. Ich denke, das wird mit einer der Key-Matchups in diesem
Das
Spiel.
definitiv, ja.
Es wird eine richtige Herausforderung für unsere O-Line. Und ich bin mal gespannt, wie sie darauf reagiert. Gerade Bozeman und Skura, die ich ja immer, ja nicht sage anzähle, aber wo ich sage, die könnten noch einen Ticken besser spielen, weil sie dann doch ab und zu mal den einen oder anderen Fehler machen. Für die erwartet sie natürlich eine mega Herausforderung mit Donald. Man braucht einen Gameplan für ihn.
Genau.
Und
Ja, wenn ich da
wenn ich auch
kurz.
kurz zu Ende machen.
Ja, ist klar, alles klar.
Und ich denke, man braucht ja irgendwie einen Gameplan, um die Spielzüge quasi von der 99, also von Aaron Donald, wegzunehmen, dass er da nicht groß viel Schaden anrichten kann. Ich denke, je mehr du es versuchst, ihn aus dem Spiel zu nehmen, das wird nicht gehen. Da muss er halt versuchen, ihm aus dem Weg zu gehen und ihn gar nicht so ins Spiel kommen lassen, in meinen Augen.
Ja, also eine große Stärke von Donald ist ja mit Sicherheit seine Geschwindigkeit. Na, was er wiegt und was er für eine körperliche Statur hat, ist ja sicherlich für einen Defense Tackle einmalig in der NFL. Und dadurch ist er auch relativ schnell. Also, und da gebe ich dir recht, eigentlich muss man den Gameplan weg von ihm nehmen, weil selbst wenn man ihn double teamt, dagegen hat er eine sehr, sehr gute Statistik, weil er doch einfach, weil er so schnell ist, das Double Team recht oft sehr schnell splitten tut. Deswegen würde ich da auch eher sagen, sollte man vielleicht eher die Tight Ends noch mit ins Blocking-Schema mit reinnehmen, über eine Motion, dass man ihn dann rausnimmt, dass er in den Block eigentlich gar nicht kommen sieht, sag ich mal so. Wäre jetzt für mich so ein Ansatzpunkt. Ansonsten kann man sich, glaube ich, gut auf diese Defense einstellen, die ja von Wade Phillips gecoacht wird.
By the way, einer der besten in der NFL in
Genau,
seinem
also.
Bereich.
Genau, also auch ich, wo ich im privaten Bereich sehr viel von ihm schon gelesen habe, gerade weil er die 3-4-Hybrid gern spielt, also die 3-4, aber mit dem One-Gap-Shame und nicht mit dem Two-Gap-Shame, so wie wir das machen. Wie gesagt, wo man sich darauf einstellen kann, ist eigentlich, dass sie eigentlich mit dem 4-Mann-Rush kommen und sehr, sehr wenig blitzen. Also die blitzen nicht sehr viel. Corner-Blitze haben sie fast gar keine drin. Also es ist ein recht traditionelles Scheme, sage ich jetzt einfach mal. Ich denke mal, dass wir uns da gut drauf einstellen können mit unserer guten O-Line und durch unser aufwendiges Scheme, was wir in der Offense haben, glaube ich, können wir die ganz gut überraschen.
Ja, nichtsdestotrotz zwei alte Bekannten, auf die wir treffen. Safety Eric Weddle und Inside Linebacker Kenny Young. Gerade Eric Weddle zeigt ja im Run Support eine sehr gute Saison.
Ja.
Ich bin trotzdem der Meinung, dass er so ein Spieler sein sollte, auf den wir attackieren sollten. Einfach, weil man schon im letzten Spiel oder in der letzten Saison schon gemerkt hat, dass ihm 2, 3% einfach fehlen, gerade im
Genau.
Thema Geschwindigkeit. Und mit Lamar Jackson und ja, Mark Ingram, Gus Edwards, hast du da halt 2, 3 Leute, die dann in meinen Augen etwas schneller sein könnten. Und das wäre so ein Spieler, den ich attackieren würde, gerade weil Cornerbacks sehr, sehr stark sind. Wenn man jetzt so Jalen Ramsey sieht, ich denke nicht, dass ein Hollywood Brown oder auch ein Seth Roberts viel Land gegen ihn sehen werden. Dafür ist er zu stark, dafür sind unsere Receiver in der in der Qualität ein bisschen zu schwach, in meinen Augen.
Ja, wir haben zu wenig, ja.
Ja, Quantität auch einfach. Mhm. Ja, es wird schwierig, über das Passspiel Schaden anzurichten. Deswegen müssen wir umso mehr gucken, dass wir gute Matchups im Run-Game schaffen. Und ich denke, wenn Lamar Jackson 101 gegen Eric Weddle antreten müsste, dass es dann doch eher zugunsten der Ravens ausgehen würde. Oder siehst du das anders?
Nee,
was also, ist so dein K-Matchup?
Also, wenn wir jetzt von Seiten Offense auf die Defense gehen, weiterhin, es werden die Tight Ends sein. Also, die haben gute Inside-Linebacker mit Corey Littleton und Troy Reader. Wie gesagt, die sind echt gute Cover-Guys eigentlich im Großen und Ganzen. Trotzdem war es bisher wohl so, dass sie in allen Spielen, wo sie Schwierigkeiten hatten, und wo sie ordentlich Ja zum Punkte zugelassen haben, ging es um die Underneath-Pässe. Und da haben einige Tight Ends eben ziemlich großen Erfolg über der Mitte des Feldes gehabt. Und ich denke auch, das wird auch das sein, wo wir attackieren werden. Weil wie gesagt, wie du schon gesagt hast, mit Ramsey und so weiter, wir haben keinen Receiver, wo dagegen halten kann. Erst einmal, auch wenn Hollywood Brown sicherlich ein guter ist, aber er ist Rookie, er ist jung und er ist nicht fit. Also ich denke mal, wenn sie da Ramsey auf ihn drauf abstellen, wird er keinen großen Erfolg haben. Und auch über den Rest werden wir da nichts reißen. Deswegen Tight Ends und über ganz klar über das Running Game. Auch wenn die Run-Defense von LA gut ist, die sind, glaube ich, Platz 4 oder Platz 6 irgendwo müssten sie rum. Oder 5 irgendwo müssten sie sein auf alle Fälle. Ist ja sehr gut. Aber ich sag trotzdem, dieses Run-Game, was wir haben, hat eben keine andere Mannschaft und genau deswegen werden wir auch weiterhin Erfolg haben. Und gerade weil du Eric Weddle angesprochen hast, das wissen wir wohl am besten, so genial er als Koordinator auf dem Feld dann war und die Calls gemacht hat und alles wirklich hervorragend koordiniert hat, dieser ein, zwei Schritte langsamer hat man ihn damals schon bei uns angesehen. Und ich glaube, das war auch so mit der Grund, wo man dann auf Ravens Seite gesagt hat, gut, das war's jetzt einfach. Aus rein sportlicher Sicht, aber das haben wir ja auch schon öfters gesagt, dass Earl Thomas aus rein sportlicher Sicht ein Wahnsinns-Upgrade gegenüber Eric ist.
Ja, ich denke, dazu ist alles gesagt. Ich würde jetzt mal den ganzen Spieß umdrehen und sagen, deren Offense gegen unsere Defense. Ich denke, ein wichtiger Teil dieses Matchups wird sein, legt Jared Goff das Spiel in die Hände. Also verhindert den Run.
Ja, also jetzt komm mal, weil du mich ja vorhin gefragt hattest, wovor hast du Angst oder sowas. Also wie gesagt, die Defense, da habe ich Respekt. Vor der Offense momentan bei der LA fehlt mir das ein bisschen. Gerade weil Goff eindeutig um einige schlechte spielt wie letztes Jahr. Und auch Todd Gurley um einige schlechter ist wie letztes Jahr. Wobei man sagen muss, dass auch das ganze Scheme um die Rum wohl doch ein bisschen verändert ist und sie dadurch nicht ganz so viel Erfolg haben wie letztes Jahr eben.
Wobei sie das jetzt in den letzten Wochen umgebaut haben.
Genau, das ist richtig. Die haben es jetzt angepasst. Also wie gesagt, Goff kann überhaupt nicht mit Blitzen umgehen. Das ist
mit Pressure allgemein.
Genau, definitiv. Und ja, da so eine interessante Stats so nebenbei. Also momentan liegt unsere Blitzaggressivität bei 49,7% unserer Spielzüge.
Das ist die Hälfte.
Das ist NFL-Spitzenwert. Und wie du sagst, es ist die Hälfte eigentlich fast. Ja. Also deswegen, das wird genauso ein Problem für ihn werden. Unsere Secondary, brauchen wir nichts zu sagen. Da haben sie nicht annähernd jemanden, wo sie, sag ich mal, dagegen setzen können. Auch wenn jetzt Brandon Cooks da spielt. Der aber,
mit seinem Speed?
Ja, schon, aber trotzdem, ich glaube es nicht. Vor allem, er ist aktuell noch im Concussion-Protokoll. Ich weiß nicht mal, ob der spielt am Montag.
Ich habe gestern noch gelesen, dass er expected to play ist, weil er wurde gesund gesprochen. Also Concussion-Protokoll ja bestanden.
Okay, na gut. Das ist ja dann schon mal.
Also er wird definitiv spielen. Receiver allgemein.
Ja gut, Cooper Kupp, ne?
Cooper Kupp wird schwer, aber andererseits hast du ja auch letzte Woche gesehen, dass Marlon Humphrey dann, wenn der beste Receiver von denen im Slot ist, dass Marlon Humphrey auch gerne mal einen Slot spielt und dann Slot Cornerback ist.
Das, genau, das war eh auffällig, dass er das unglaublich sehr, sehr oft, viel. Ja, er hat unglaublich viel den Slot gespielt und wir hatten ja noch vermutet gehabt, eigentlich, dass er eigentlich abgestimmt wird auf Hopkins, aber war ja überhaupt nicht so. Es ist ja komplett
überhaupt nicht.
Nee. Es war komplett frei, Jimmy, Peters, also man hat wirklich in der Coverage das so gemixt, dass jeder in eigentlich jeden hatte. Und das war natürlich, ich glaube, das hat keiner erwartet. Haben mir selber nicht erwartet. Das war wieder, Martindale in Perfektion. Also, ja, und ähnlich kann man es, denke ich mal, diese Woche auch wieder machen. Aber das ist natürlich eine Sache, wenn die Kommunikation, wie sie jetzt stattfindet, eben so stattfindet, kannst du das machen.
Ja, vor allen Dingen, wir hatten es gestern auf Twitter haben wir es gestern retweetet, von Adrian Franke ein Bild mit einem Double Safety Blitz und einer Cover 4. Ich sag mal so, den Spielzug habe ich so noch nicht gesehen.
Nee, also ein Double Safety Blitz, klar, kenne ich, aber die kommen meistens dann eher hinten raus, ne, gehen durch die B-Gaps durch oder sowas, aber dass er tatsächlich die Safeties an der Line schon positioniert hatte, einen, glaube ich, im A-Gap oder B-Gap war es und dann Thomas über das Contain noch rüber zu kommen.
Und Zepfischer, ja.
Genau, und dann über die Cover 4 dann die ganzen Cornerbacks zurückdroppen lässt. Wahnsinn. Und vor allem, wenn man die Namen dann liest, die da standen, wo dann zurückdroppen. Also wie gesagt, unsere Secondary ist
Ja, also Brandon Carr, vielleicht sollte man noch sagen, ich jetzt immer häufiger Safety.
Ja.
Wenn dann Chuck Clark nach vorne geht als Inside Linebacker, darf er nach hinten gehen. Und dann hast du halt immer noch einen Marlon Humphrey, einen Jimmy Smith, einen Marcus Peters.
Genau, wo wirfst du hin, ne? Wirfst du hin?
Ja, wie gesagt, da ist dann auch die wie sage ich es am besten? Es blitzt auch manchmal einer, ne? Also mir ist jetzt beim Spiel gegen die Texans aufgefallen, ich glaube, Marlon Humphrey war dreimal.
Ja. Marlon, ja. Mhm.
Dann, genau, Earl Thomas, der geblitzt hat. Also da kommen die Blitze ja von überall her.
Ja.
Jeder kann auf dich zukommen und ich schätze die O-Line, wenn ich noch kurz zu Ende sprechen kann. Mhm. Die O-Line schätze ich halt deutlich schwächer ein als die der Texans. Also, klar, mit Hardenstein haben sie einen guten Right Tackle, der auch im Moment auf dem Injury Report ist. Aber so im Groben und Ganzen sollte unsere Front das Spiel in der Line of Scrimmage gewinnen.
Ja, also ich denke auch, dass sie, wie gesagt, ein bisschen mehr laufen werden. Das haben sie ja schon gegen Chicago gemacht. Wobei, ich weiß nicht, ob du ein bisschen was von einem Chicago-Spiel gesehen hast. Keine Ahnung, hast du es dir mal angeschaut gehabt? Oder?
Ein bisschen, aber...
Also ich fand's, es war eh kein schönes Spiel. Und also wenn sie in der Qualität gegen uns spielen, wie sie gegen die Chicago Bears gespielt haben, dann sehe ich das Ding nicht als enge Kiste. Nicht mal annähernd.
Es wird halt darauf ankommen, wie unsere gegen deren Defense spielt. Ich erinnere mich da nur nochmal an das Spiel der Pittsburgh Steelers gegen Los Angeles Rams. Das Spiel habe ich nämlich geguckt damals. War auch eher so eine Qual.
Ja, aber
aber da waren ja beide Defenses so grandios stark und da ging es eigentlich nur darum, wer den ersten Fehler macht. Mhm. Und solange wir keine Fehler machen, gehe ich auch davon aus, dass wir das Spiel gewinnen sollten. Aber es wird, also ich sehe, dass gerade gegen diese Defense, gegen diese Front wird es ein hartes Stück Arbeit. Es wird eine Herausforderung für die O-Line, wie ich ja eben schon angedeutet hatte. Für Jackson kann es auch eine Herausforderung werden. Gerade mit so einem Jalen Ramsey muss er halt fehlerfrei bleiben. Aber unsere Defense, da habe ich schon ein gutes Vertrauen drin, dass da ein, zwei Picks von Jared Goff kommen sollten, wenn wir ihn unter Druck setzen können. Wo ich ja auch eben schon angedeutet habe, dass ich glaube, dass wir das schaffen, gerade weil wir ein sehr kompliziertes Scheme haben. Die O-Line nicht zu den Besten der Liga gehört, ich glaube, Adrian Franke sagte sogar in seinem Podcast, ist die schlechteste der, oder die zweitschlechteste der NFL. Und wenn wir die O-Line gut verwirren können, dann ja, glaube ich, dass wir Jared Goff zu Fehlern zwingen und dass dann die Defense uns das Spiel nach Hause bringt.
Ja, genau, also so sehe ich es auch. Also wie gesagt, die Defense von denen wird gegen unsere Offense, glaube ich, gut mithalten können. Außer, ja, wir haben spielen weiterhin auf diesem unglaublich hohen Niveau. Da, wo ich sage, irgendwann hast du mal ein schwächeres Spiel, was einfach normal ist. Könnte, wie gesagt, interessant werden. Aber ich denke, dass unsere Defense die Offense komplett dominieren wird und uns die Positionen geben wird, damit wir dann das Spiel letzten Endes gewinnen können. Also das sehe ich auch so. Vor allem, weil Goff der viertschlechteste ist in Sachen Interceptions. Hat er 10 Stück mittlerweile. Und er insgesamt die komplett schlechteste Completion Percentage Rate von allen Starting QBs hat. Da ist er auf dem letzten Platz. Also, und dann Marcus Peters ist jetzt bei uns, der bei ihnen gespielt hat.
Die Rams gut kennt.
Ja, und ich, ja, also ich habe da wirklich zu 150% Vertrauen, dass diesmal, dass unsere Defense durch Position Plays auf dem Feld uns den Sieg dann in die Hände legen wird.
Ja, dann so sehe ich das auch. Ich denke, wir können keine Punkte erwarten oder sagen wir mal 30 plus Punkte erwarten. Ich denke, es wird so um die 20 Punkte geben. Mhm. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wieder ein Defense-Touchdown da reinspringt in Form eines Pick-6 oder sowas. Möglich wäre es. Aber wie gesagt, ich erwarte kein High-Scoring-Game von beiden Teams. Dafür sind die Defenses einfach zu stark.
Genau.
Ja, Special Teams, das hatten wir vorhin noch nicht angeschnitten. Justin Tucker im Moment ein bisschen unsicher für seine Verhältnisse. Also ich will mir jetzt nicht anmaßen, dass ich sage, er ist schlecht, aber Mr. Automatic, wie man ja gerne so zu ihm sagt, ist im Moment auch nicht. Ja, verschossenes Field Goal oder an die Stange gehauen. Dann beim zweiten Field Goal hat man lieber den Fake versucht, als die sicheren 3 Punkte zu nehmen. Aber letztendlich sollte auch die Special Teams, gerade mit Sam Koch, dann auch die bessere Unit sein. Wenn ich noch kurz entsprechen darf, wenn Sam Koch überhaupt punten muss, muss er im letzten Spiel nicht. Er ist ja gerade on pace dafür, einer wenigsten Punts in einer Saison zu haben. All time.
Der wird wahrscheinlich gar keine Gamechecks mehr kriegen.
ich habe schon in der Gruppe kommentiert, zurzeit ist der Punter der Ravens ein leicht verdienter Job. Leicht verdientes Geld, weil man eigentlich nichts machen muss, außer den Ball zu halten bei einem Field Goal. Gibt Schlimmeres.
Ja, gibt Schlimmeres, genau.
Ja, hast du denn sonst noch was zu sagen zu dem Spiel, zu dem Matchup?
Nee. Also ich freue mich drauf, wie gesagt, Monday Night Game. Hohe Präsenz in den Medien natürlich auch wieder.
Definitiv.
Color Rush.
Die Football-Welt guckt drauf.
Richtig. Und auswärts, ich meine, das Stadion ist jetzt nicht, ja, da es ja eh jetzt nicht das super tolle Stadion ist, mache ich mir jetzt auch um die Crowd nicht so die Gedanken. Ich denke mal, es werden einige Ravens-Fans auch da sein. Ja, ich freue mich drauf. Vor allem, wie gesagt, auf die, ich will es mir nicht wünschen, eine Defense-Schlacht, aber ich denke mal, es könnte doch Defense-lastiger ausgehen, das Ganze.
Ja, also das hat ja eben schon angedeutet. Ich gehe davon aus, dass es kein Highscoring-Game wird. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es ein Low-Scoring-Game wird, mit vielen Punts, mit vielen Fehlern. Dafür ist unsere Defense bisher einfach zu stark. Und unsere Offense auch zu fehlerfrei.
Genau.
Und gerade dieses Fehlerfrei ist ja das, was wir so nicht kennen, sag ich jetzt mal.
Richtig.
Ja.
Ja.
Was man natürlich noch erwähnen kann, letzte Woche gegen die Texans, die Fans wieder voll da gewesen. Also der lauteste Moment war beim Sack von Matthew Judon, beim Strip-Sack mit 119,1 Dezibel. Ja, die Fans sind gehypt. Ich denke, in der NFL oder im Baltimore ist gerade eine gewisse Atmosphäre, die wir so schon lange nicht haben. Und ich hoffe, dass sie diese Energie jetzt mit ins nächste Spiel nehmen können, um dann eine Woche später mit einem Spitzenspiel gegen die 49ers antreten können.
Ja.
Ja, das soll es dann für diese Woche gewesen sein. Manuel, was tippst du?
Ich tippe auf ein 24-7.
Na, ich hätte jetzt 21-10 gesagt. ja, das soll es gewesen sein. Schreibt uns eure Tipps bitte in die Kommentare. Feedback wie immer wieder gerne. Wir haben jetzt auch letzte Woche Feedback erhalten, ob wir nicht immer dienstags den Podcast veröffentlichen können. Nein, können wir leider nicht garantieren. Wir schauen nämlich immer spontan, wann wir die Woche aufnehmen können. Wir sind alle beruflich sehr eingespannt, müssen uns dann die Zeit für den Podcast ein bisschen freischaufeln. Dementsprechend können wir nicht garantieren, wann wir immer den Podcast veröffentlichen bzw. aufnehmen. Entschuldigen wollen wir uns dafür nicht. Wie gesagt, es ist einfach beruflich mal was los und können wir nicht garantieren, wann wir aufnehmen. Und da wollen wir uns nicht auf einen Tag festlegen. Wir versuchen natürlich, jede Woche Content rauszuhauen für euch. Und wie gesagt, für Feedback sind wir euch immer dankbar. Konstruktive Kritiken sowieso, wenn wir uns verbessern können. Ansonsten genießt Montagnacht das Spiel. Manuel, hast du hier freigenommen?
Nee, freigenommen habe ich mir nicht. Aber ich schlafe vor, stehe auf, schaue es an und halt in die Arbeit.
Oh, mit viel Schlaf. Alles klar. Dann danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast an diesem wunderschönen Tag wie heute. Hier scheint die Sonne und ich hoffe, am Dienstagmorgen scheint die Sonne über Baltimore. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.
Ciao, macht's gut, Leute.